Liebe Freunde, es ist jetzt fast verwerflich, was ich jetzt vorhabe, aber ich brauche für die Predigt einen guten Einstieg und eine Gliederung. Wir sind ja heute alle sehr froh, dass dass heute ein Ruhetag ist. Und doch habe ich eine Frage mitgebracht, die mit Arbeit verbunden ist. Nun, wir sind ja mitten in dem goldenen Herbst. Das kann man ja wirklich wörtlich nehmen. Aber es wird jetzt spürbar kälter und heute ist wirklich so ein richtig kalter Tag. Die Vögel, die den Winter hier bei uns in Deutschland verbringen werden, sind auf Futter angewiesen. Und wisst ihr was? Als es noch warm war, da hat meine liebe Frau schon Vogelfutter eingekauft gehabt. Ich liebe meine Frau dafür, dass sie in ihren vielen Aufgaben auch noch an die Vögel denkt. Und ich sehe das so, das ist so wie ein Fingerabdruck Gottes in meiner Frau. Vor ein paar Tagen habe ich übrigens mitbekommen, dass auch unser lieber Bruder Werner Spieth diese Leidenschaft zu den Vögeln hatte und genauso für sie auch gesorgt hat. Ja, das ist Gottes Art. Auch Gott hat ja so viele Aufgaben und trotzdem sorgt er für die Vögel. In unserem Garten sieht es dann so aus, dass an unseren Büschen und Sträuchern überall über den Winter regelmäßig Meisenknödel und andere Leckereien aufgehängt werden. Und bei uns zu Hause ist das so, dass irgendwo in der Küche dann auch genug Vorrat gelagert wird. Und so haben wir viele gefiederte Gäste vor unseren Fenstern. Und jetzt die Aufgabe. Wenn wir jetzt die Aufgabe bekommen würden, ein Vogelhäuschen bauen zu müssen, aus welchem Material würden wir das bauen? Ich weiß, bei den Handwerkern, da rattert es jetzt. Ich bin auch selbst vom Beruf her Handwerker, meine erste Ausbildung. Und dann sammelt man schon, welche Werkzeuge und was alles. Meistens ist das so, wenn eine Aufgabe kommt, dann kommen auch gleich noch weitere Fragen. Das ist ja noch zu weit, die Aufgabestellung. Und ich glaube, eine der ersten Rückfragen wäre an mich, wie lange soll es denn halten, das Vogelhäuschen? Die Erwartung an die Haltbarkeit und das Wissen an die Beanspruchung entscheidet darüber, welches Material wir wählen werden. Wenn das Vogelhäuschen Wind und Wetter ausgesetzt ist, erfordert es ein anderes Material, als wenn es unter einem Dachvorsprung sicher befestigt ist. Wenn es nur für kurze Zeit halten soll, dann reicht ein einfaches Sperrholz. Aber wenn es mehrere Jahre dienen soll, dann muss das Material witterungsbeständig und imprägniert und gegen UV-Strahlen geschützt und so weiter sein. Heute wird dieser Aspekt in der Industrie übrigens sehr beachtet. Hier kann man richtig viel Geld einsparen. Maschinen und Geräte, das wissen wir nur zu gut aus dem Haushalt, die sind maximal auf 10 Jahre ausgelegt und dementsprechend ist das auch das Material auch so, wird das so ausgewählt. Nun, heute stehen wir sehen ja, es ja vorne an der Folie, vor einer anderen Aufgabe. Es geht heute um unsere Ehen. Und die Ansprüche an dieses Produkt sind enorm. Wir müssen heute Baumaterialien finden, die den höchsten Anforderungen standhalten. Denn dieses Produkt ist auf Lebenszeit ausgelegt. Hier können wir also nur die besten und die bewährtesten Materialien auswählen. Das Thema der heutigen Botschaft ist Grundsteine für eine gesunde Ehebeziehung legen. Grundsteine für eine gesunde Ehebeziehung legen. Ich liebe dieses Wort gesund und ganz ehrlich, mir fällt es immer wieder auf, dass ich es zu oft gebrauche. Gesund heißt für mich eine gute, eine feste, eine qualitativ hochwertige, eine schöne, eine dynamische Ehebeziehung. Eine Ehebeziehung, die wie Gott sie eben gedacht hat. Das ist unsere Aufgabe. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie zusammenleben. Also manche Menschen organisieren sich und leben dann irgendeine Ehe zusammen. Es geht um eine sehr, sehr gute Ehebeziehung, weil Gott uns angelegt hat auf sehr gut. Nun, wir wissen, welche Angriffe auf die Ehe in unserer Zeit gefahren werden. Es sind nicht nur Stürme, es sind Orkane, die über die Ehe wehen. Es wird alles neu umdefiniert. Der Begriff Ehe ist heute nicht mehr so, wie er einmal war. Und dann erleben wir viele Versuchungen. Die Medien sind voll davon. Voll davon, dass wir uns ablenken von unserer eigenen Ehe und uns auf andere Männer oder Frauen konzentrieren. Dann kommen Zweifel am Sinn des Ganzen. Wir sehen, wie viele Ehen kaputt gehen und wie viel Leid es mitbringt, besonders bei den Scheidungskindern. Wir erleben auch sehr Verachtung. Es wird über die Ehe gespottet. Es wird immer so süffisant darüber geredet. Das ist unsere Zeit. Und dann erleben wir auch selbst, dass es gar nicht so alles so einfach ist. Unsere Erfahrungen sprechen davon, dass das Eheleben ganz kompliziert werden kann. Und manchmal schleicht sich sehr viel Frustration in unserer Beziehung ein. Oder wir werden so gleichgültig zum anderen. Wir schützen uns voreinander. Wir werden oberflächlich. Auch wir machen Witze über die Ehe. Vielleicht sind manche hier und sind einfach irritiert und denken, sie empfinden, dass alles, was hier auf der Hochzeit oder auch hier sonst im Gottesdienst über die Ehe gesagt wird, es wird ja immer sehr positiv über die Ehe gesprochen und das irritiert sie. Und sie fragen sich, ist das wirklich alles so, wie sie das da vorne darstellen? Ist das nicht alles ein großer Irrtum, das mit der Ehe? Und wenn es sie doch geben sollte, diese glückliche und erfüllte Ehebeziehung, was ist das Geheimnis? Wie soll diese Ehe gebaut werden? Und der Anspruch, wie gesagt, ist ja noch viel höher. Die Ehebeziehung ist in Gottes Plan nicht auf einen Lebensabschnitt begrenzt. So wird das oft heute benannt, ein Lebensabschnittsgefährten, sondern die Ehe ist auf Lebenszeit angelegt. Was muss das für ein Baustoff sein, der in guten und auch in schlechten Zeiten unerschütterlich bleibt, der nicht bröckelt, nicht minderwertig wird, nicht durchschnittlich, nicht so grau, eintönig, langweilig? Heute soll es darum gehen, welche Substanz entspricht diesen hohen Anforderungen? Sind wir gespannt darauf? Dann können wir loslegen. Das Erste und Wichtigste und Entscheidende im ganzen Leben und auch im Bau der Ehebeziehung ist die Anwesenheit der Gottesfurcht. So wie jedes Haus ein Fundament und eine Grundplatte braucht, so auch unser Ehehaus. Das Fundament gewährleistet die Tragfähigkeit. Ein gutes Fundament schützt vor Bauschäden in der Zukunft. Das Fundament bewahrt vor Absenkung und vor Rissen im Gebäude. Das Fundament unseres Lebens und auch der Ehebeziehung ist nach Gottes Plan die Gottesfurcht. Wir lesen im Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Hier sehen wir, dass die Gottesfurcht als der Ausgangspunkt der Ehebeziehung oder des Lebens vorgestellt wird. Und wir sehen auch, dass diese Einstellung der Gottesfurcht Auswirkungen bis in die Ewigkeit hat. Sein Lob bleibt ewiglich. Gottesfurcht ist der sicherste Schutz gegen die Erschütterungen des Lebens. Der Psalmist sagt, der ist klug, der danach tut. Das erinnert uns doch an Jesus und an seine Bergpredigt. Auch dort sagt Jesus, dass nur derjenige klug ist, der auf dem Felsen baut. Also wer am Fundament spart, der darf sich nicht über viel Ärger und Sorge in der Zukunft wundern. Diese Arbeit dürfen wir uns nicht einsparen. Jeder Versuch, auch das Material, ein anderes Material zu verwenden, wird buchstäblich vom Winde verweht. Alles andere als Gottesfurcht ist nämlich Sand. Natürlich, ja, es ist viel einfacher und verlockender, sofort loszulegen und das Gebäude schnell und modern und ansehnlich zu gestalten. Wir wollen meistens Wände sehen. So war es auch bei mir, als ich gebaut habe. Wir wollen schnell sein und es soll einfach ansehnlich und schön sein. Aber spätestens beim ersten Sturm oder Frost werden wir es bitter bereuen. Nun sind wir der Frage nachgegangen, warum das Fundament allgemein so wichtig ist. Die Frage, die uns sicher auch bewegt, ist, warum ausgerechnet Gottesfurcht das Fundament der Ehebeziehung sein muss. Nun, wie gesagt, zum Fundament eignet sich nicht jeder Baustoff. Die Anforderungen lauten Festigkeit, Beständigkeit, Tragfähigkeit. Wenn wir das jetzt uns anschauen, dann sind das nicht gerade unsere ureigenen Eigenschaften. Ich weiß, wir sagen sehr oft, unsere Entscheidung ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir uns für den Ehepartner entscheiden. Aber ganz ehrlich, unsere Entscheidungen sind heute so und morgen können sie ganz anders ausfallen. Unsere Gefühle noch viel schlimmer. Jetzt fühle ich mich glücklich und in 10 Sekunden kann ich todtraurig sein, wenn mich jemand nur schief anschaut. Und wie stark ist unsere Liebe? Wir schwören einander die ewige Liebe und im nächsten Moment verraten wir einander, indem wir eine fremde Frau oder einen fremden Mann begehrlich anschauen. Es kann sogar so weit gehen, dass wir einander für ein billiges, erotisches Bild verraten können. Ist das die Stärke? Ist das Liebe? Junge Menschen, sie konzentrieren sich ja sehr, weiß ich auch von mir, wie ich war als junger Mensch, man konzentriert sich sehr auf die Schönheit. Ein hübsches Mädchen muss es sein. Ein großgewachsener und kräftiger Junge soll es sein. Aber das ist kein Fundament. Der Aspekt der Schönheit zieht höchstens ein paar Monate. Danach gewöhnen wir uns an die Schönheit und wir suchen neue Reize. Sprüche 31, Vers 30. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Und mir gefällt einfach dieser Satz, ich habe ihn hier schon einmal gesagt, so ein Grundsatz. Wir lieben nicht das, was schön ist, sondern wir finden das schön, was wir lieben. Nur die Gottesfurcht trägt dieses Gütesiegel der Konstanz. Und junge Menschen, an dieser Stelle ein Appell an euch. Die Gottesfurcht ist das wichtigste Prüfkriterium bei der Wahl des Ehepartners. Nun, jemand kann vielleicht schlau sein und sagen, unser Fundament ist Liebe. Das hört sich gut an, aber das steht nicht im Plan Gottes, in seinem Bauplan. Liebe wird nur dann richtig gelebt, wenn sie auf dem Fundament der Gottesfurcht aufgebaut wird. Ohne Gottesfurcht wird jeder die Liebe so definieren, wie es ihm passt. Ich komme aber später noch einmal kurz darauf. Der Anfang der Erkenntnis ist eben nicht Liebe. Es ist allein, einzig und allein die Gottesfurcht. Egal wie wir uns winden und wehren, wir werden daran nicht vorbeikommen. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Hier in diesem Vers sehen wir, dass aus der Gottesfurcht Leben oder das Leben kommt aus der Gottesfurcht heraus. Und wir sehen, dass wir durch die Gottesfurcht die Stricke des Todes meiden werden. Nun, was sind Stricke des Todes? Sprüche, da stellt das sehr deutlich dar, Salomo in den Sprüchen. Zum Beispiel sind Stricke des Todes Versuchungen auf dem sexuellen Gebiet. Ungezügelte Sexualität führt zu Vertrauensbruch und letztendlich auch zum Ehebruch. Und die Frage, die wir uns dann stellen, ja, was kann uns bewahren, dass wir nicht heimlich, wir können ja so jeder für sich, wenn mich niemand sieht, wenn ich ganz allein bin, doch sündigen. Und die Frage ist, wer kann mich bewahren, dass ich eben, wenn ich allein bin, ganz für mich und niemand was von mir sehen wird, was kann mich da bewahren? Und das sind nicht unsere Vorsätze, nicht unsere gute Erziehung. Allein das Wissen um die Gegenwart Gottes und das Verständnis von der Heiligkeit Gottes, allein das Leben in Gottes Gegenwart kann uns bewahren vor der Sünde. Unser Geschmack, unsere Werte, unsere Vorsätze, sie können sich im Nu ändern. Warum sonst erlebt man das ständig und hört man ständig, dass gestandene Männer Gottes, dass große Diener der Gemeinde ihre Frauen auf einmal verlassen und sich jüngeren und attraktiveren Frauen zuwenden? Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn hasst das Arge. Die Furcht des Herrn unterliegt nicht einem Anpassungsprozess. Das, was böse war, das bleibt auch böse. Liebe Freunde, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, worauf haben wir bisher unsere Ehebeziehung aufgebaut? Haben wir überhaupt je an die Gottesfurcht gedacht? Und was ist, wenn wir das bis jetzt versäumt haben? Ein Fundament nachträglich in ein Haus, in ein Gebäude zu erstellen, ist sehr problematisch und kostspielig. Es geht, aber es ist sehr schwierig. Im Eheleben ist es auch sehr anspruchsvoll. Und dennoch bietet uns Gott immer wieder die zweite und dritte Chance. Wenn wir ein bußfertiges Herz haben, dann schafft Gott neue Möglichkeiten. Und das ist ein Appell an uns, liebe Eheleute, machen wir nicht einfach so weiter. Hören wir auf, Risse zu kitten und eimerweise frische Farbe anzurühren und alles zu verpinseln. Lasst uns zum Gedanken Gottes zurückkehren. Die Gottesfurcht allein bewahrt uns in den Stürmen des Lebens. Nun haben wir uns ausgiebig mit dem Fundament und der Bodenplatte beschäftigt, aber das ist ja noch kein Gebäude. So wichtig die beiden sind, und doch will keiner auf der Bodenplatte leben. Wir wollen ein schönes Gebäude, wir wollen gemütliche Zimmer, eine gute Aufteilung, geschmackvoll soll es sein. Die Frage ist jetzt, wir fangen also mit der Gottesfurcht an. So, und jetzt ist die große Frage, wie bauen wir weiter? Das zweite und wichtigste und entscheidende im ganzen Leben und auch im Bau der Ehebeziehung ist die Anwesenheit der Gottesfurcht. Wir haben es richtig gesehen und gehört, Gottesfurcht ist nicht nur zum Fundament gut, sondern auch zum Bau des ganzen Ehegebäudes unverzichtbar. Gottesfurcht bewahrt uns nicht nur vor der Sünde, es hat also nicht eine erhaltende, bewahrende Wirkung. Gottesfurcht macht unser Leben auch schön und sinnvoll. Es hat eine aufbauende Wirkung, das denkt man oft gar nicht. Ich zitiere noch einmal Sprüche, das steht schon, Entschuldigung. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Die Furcht des Herrn nährt und sättigt jede wertvolle Eigenschaft mit göttlichem Inhalt. Schauen wir da ein paar Beispiele an. Ich habe schon die Liebe erwähnt. Liebe ist in der Ehebeziehung unverzichtbar. Und ich liebe es, verliebte Menschen zu sehen. Es ist so schön, wenn Menschen einander lieben. Aber wir wissen aus dem Alltag, dass jeder doch die Liebe selbst auf seine Art definiert. Bei dem einen geht die Liebe durch den Magen, Der andere hat lustvolle sexuelle Begierden und wagt es noch, es als Liebe zu nennen. Der dritte sagt frustriert, was ist schon Liebe? Liebe ist Kitsch. Das macht keinen Sinn. Liebe ist wie Schleuderware heutzutage. Es ist wie ein Touristenramsch. Überall Herzchen, aber nichts da drin. Ganz anders ist es, wenn die Liebe mit Gottesfurcht genährt wird. Dann suche ich nicht Befriedigung für mich, sondern ich suche, wie ich noch mehr und noch besser meiner Frau dienen kann. Wenn unsere Liebe aus Gottesfurcht geprägt ist, dann gebe ich nicht auf, weil die Liebe Gottes stärker als der Tod ist. Die Liebe Gottes, sie beleidigt sich nicht und sie kann sich gut hinten anstellen. Und wenn der Ehepartner nicht alles richtig macht, dann lieben wir ihn trotzdem. Und wenn er seinen Aufgaben nicht nachkommt, dann lieben wir ihn trotzdem, weil wir Gottes Furcht in uns haben. Ein anderes Beispiel. Wir können versuchen und sogar feierlich einander versprechen, im Eheversprechen ist, kommt das immer vor, treu zu sein. Und ich lehne mich jetzt, denke ich, sehr weit aus dem Fenster raus, aber ich behaupte es, dass ich kann es versichern, dass wir ohne Gottesfurcht nicht weit mit der Treue kommen, mit unserer Treue kommen. Treue aus der Gottesfurcht hat eine ganz andere Qualität. Und manchmal vergessen wir, dass die Gottesfurcht nicht allein die Sünde eindämmt, sondern die Qualität blühen lässt. Also Treue ist ja nicht nur, dass ich keine andere Frau begehrlich anschaue. Das ist gut, das sagt aber noch nichts darüber, wie ich persönlich über meine Frau denke. Vielleicht schaue ich auch meine Frau nicht mehr begehrlich an und das wäre schade. Wenn ich gottesfürchtig bin, dann wird meine Treue zu meiner Frau darin sichtbar, wie ich über sie denke. Ich werde sie auch nach 26 Ehejahren, so ist es bei uns, begehrenswert finden. Das ist Treue. Ich genieße ihre Nähe mehr als am Anfang. Bin ihr treu. Ich freue mich auf ihre Stimme. Meine Augen funkeln, wenn ich sie sehe. Ich liebe das Lächeln und das laute Lachen, wie am ersten Tag, so bis heute. Mir gefallen ihre Ideen. Ich bin erstaunt, wie anders sie denkt und wie weise sie ist. Und wohlgemerkt, ich spreche hier nicht über ein frisch verliebtes Paar. Da sind uns die Eigenschaften bekannt. Ich spreche über die Treue, die diese Anfangseigenschaften auch nach zig Jahren lebt und weiter ausbaut. In Sprüche 5, Vers 18 heißt es, freue dich an der Frau deiner Jugend. Freue dich, sei treu. Und in Maleachi tadelt Gott sein Volk, dass sie untreu geworden sind, den Frauen ihrer Jugend. Ein drittes Beispiel, Vergebung. Vergebung ist eine große Leistung, aber erst durch die Gottesfurcht bekommt Vergebung eine Substanz. Und Vergebung kann so schön sein. Vergebung bringt dazu, dass Menschen vor Glück weinen, wenn ihnen vergeben wurde. Und wenn Gottesfurcht uns regiert, dann schauen wir nicht darauf, hat mein Ehepartner auch alle so richtig Buße vor mir getan? Das fragen wir gar nicht. Wir schauen darauf, wie macht es Gott? Wie vergibt Gott? Was lässt er sich kosten, diese Vergebung? Wie großzügig geht er mit Vergebung um? Und ganz ehrlich, wenn ich das anschaue, wenn ich Gott anschaue, dann erstarre ich vor Ehrfurcht. Und dann beuge ich mich vor Gott und sage, danke, danke. Und in dieser tiefen Dankbarkeit begegne ich dann meiner Frau. Gibt es eine größere Schuld? Hat meine Frau eine größere Schuld, als die ich vor Gott habe? meine Frau muss mich nicht anbetteln, bis ich sie vergebe. Sie muss mir nichts versprechen, dass sie nie wieder einen Fehler macht. Wenn ich wirklich gottesfürchtig bin, dann lebe ich diese befreiende Vergebung und meine Ehefrau fühlt sich sicher und unglaublich frei in meiner Gegenwart. Das waren nur drei Beispiele. Und es gibt so viele Beispiele weiter. Aber was wäre, wenn wir nur diese drei in unseren Häusern leben würden? Unsere Häuser wären voll von himmlischer Liebe, Treue und Vergebung. Das wären Häuser, von denen andere sagen würden, da will ich auch leben. Und worin liegt das Geheimnis? In der Gottesfurcht. Jetzt hat unser Haus ein Fundament, eine Bodenplatte, eine wunderschöne Fassade. Was fehlt? Ja, das fehlt das Dach. Und ich glaube, ihr habt es ja vorher schon gesehen, ihr ahnt schon, aus was das, welchem Material das Dach ist. Das dritte und wichtigste und entscheidende im ganzen Leben und auch im Bau der Ehebeziehung ist die Anwesenheit der Gottesfurcht. Das Dach gehört zu den markanten Bauwerken des Gewerken des Hauses. Und wisst ihr, was passiert, wenn ein Haus längere Zeit ohne Dach steht? Es wird zu einer Ruine. Egal wie schön es gebaut wurde, ein Haus ohne Dach wird zu einer Ruine. Wenn wir unser Ehegebäude nicht von oben her schützen, dann wird es nach einiger Zeit auch zu einer Ruine. Es wird ungemütlich, verwahrlost, bietet kaum Schutz, vielleicht nur bei gutem Wetter. Wenn alles gut ist, dann können wir noch zusammen leben und mehr nicht. Nun, warum denke ich, dass auch unser Ehedach auch aus Gottesfurcht bestehen soll? Wie können wir diese Symbolik auf uns übertragen? Ihr merkt vielleicht, mir liegt das heute viel daran, die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Gottesfurcht uns vor Augen zu führen. Also Gottesfurcht ermöglicht eine tragfähige Beziehung. Gottesfurcht baut auf, das Haus wird schön gemacht. Und als drittes, die Gottesfurcht macht uns bewusst, dass wir einen Schutz von oben brauchen. Wir können an Gott so und so glauben. Zwei Menschen können an denselben Gott glauben, aber ihr Leben kann fast nicht unterschiedlicher sein. Der eine hat überhaupt keine Probleme, aber er vergeht in Sorgen und Angst vor der Zukunft. Der andere erlebt wirklich Stürme im Leben, Krankheiten, Bedrohungen, Angriffe und schaut zuversichtlich auf Gott. Worin liegt der Unterschied? Liegt der Unterschied in Gott? Nein, beide glauben an denselben Herrn Jesus Christus, an den auferstandenen Gott. Nun, was ist überhaupt Gottesfurcht? Ich habe dieses Wort öfters gebraucht als wahrscheinlich jedes andere. Was ist es? Gottesfurcht ist das Ergebnis der Erkenntnis, der guten, gesunden Erkenntnis Gottes. Und je mehr wir Gott erkennen, desto mehr werden wir uns vor ihm beugen und ihn fürchten. Heute erleben wir sehr viel Oberflächlichkeit. Es wird so oberflächlich und über Gott so leichtsinnig über Gott gesprochen. Das ist ein Zeichen, dass wenig Gotteserkenntnis da ist. Psalm 115, Vers 11. Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf ihn. Er ist Hilfe und Schild. Gottesfurcht treibt uns immer zu Gott. Wir zeigen in der Gottesfurcht, dass wir es nicht allein schaffen. Wir vertrauen seiner Hilfe und seiner Stärke. Wenn ein Ehepaar jetzt denkt, ach, wir sind doch so gute Menschen. Wir passen so wunderbar zusammen. Wir haben gute Gene in uns. Wir haben gesunde Werte mitbekommen aus unseren Familien. Also wir werden unsere Ehe schon schaukeln. Wenn jemand so denkt, dann dieses Ehepaar ist sehr, sehr gefährdet. Dann ist das so, als ob sie auf das Dach, auf den Schutz Gottes verzichten. Gottesfurcht macht uns sehr demütig. Sprüche geht es nicht weiter. Nee, warum? Sprüche 15, 33. So. Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Gottes Furcht ist unser Bekenntnis zu Gott. Und wenn uns die Menschen fragen sollten, warum funktioniert das in eurer Ehe gut? Warum versteht ihr euch so gut? Dann sollten wir nicht auf unsere gute Kommunikationstechnik verweisen. Auch nicht sagen, oh, wir sind so friedliebende Menschen, wir passen so gut zusammen, wir streiten niemals. Auch nicht sagen, wir haben von Mama und Papa so viel Gutes gelernt. Die beste Antwort wäre, uns geht es so gut, weil wir einen Herrn über uns haben. Er verbindet uns, er gibt Schutz, er hilft uns, er trägt uns durch. Liebe Freunde, niemand darf von sich denken, dass ihn niemals ein Sturm im Leben treffen wird. Auch gute Ehen, auch gottesfürchtige Ehen können in Stürme geraten. Ich kann mich an den Bau dieses Hauses erinnern. Wir sind jetzt 11 Jahre hier und davor haben wir 5 Jahre dieses Haus gebaut. Und in diesen 5 Jahren erlebten wir mit Lena eine furchtbare Zeit der Entfremdung voneinander. Das war die schlimmste Zeit unserer Ehe. Und liebe Geschwister, wir können Gott dienen und uns dabei voneinander entfernen. Und so schlichen sich Zweifel und Versuchungen bei uns ein. Was sollen wir tun? Und wir suchten damals die Hilfe nicht in erster Linie in der Kommunikation, auch nicht bei Therapeuten, auch Seelsorgern. Ja, wir suchten es dort auch, aber nicht in erster Linie. Wir schrien beide zu Gott. Wir wussten, dass nur er letztendlich uns helfen kann. Und wir schrien buchstäblich. Ich kann mich erinnern, wie ich im Auto fuhr und zu Gott schrie, dass er unsere Ehe rettet. Ich ging in den Wald und schrie laut zu Gott. Er war unsere Hoffnung. Psalm 115 haben wir schon gelesen. Die den Herrn fürchten, hoffen auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Heute können wir mit Lena bezeugen, dass unsere Banden stärker geworden sind. Gott ist unser Schutz. Wir haben alles ihm zu verdanken. Nicht nur uns geht es so, auch ich habe ein Beispiel von König David mitgebracht, der das genauso erlebt hat. Das ist sehr eindrücklich. Und David sagt es so, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Das hört sich so nach einem Psalm an, ist aber nicht Psalm, das ist 2. Samuel 22, ein wunderbares Kapitel zum Nachlesen. Und wir denken da, na gut, natürlich, David, König, sitzt da königlich auf seinem Thron und alle dienen ihm, bedienen ihn königlich. Ja, da kann man solche Worte sagen. Aber David war in großer Not und er sagt, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hat das gemacht, was auch ich und wir gemacht haben. Und dann hat er etwas Gewaltiges erlebt. Ich weiß nicht, wie er das gesehen hat, aber er ist buchstäblich auch vor diesem Gott zusammengebrochen. Wir lesen weiter, da hörte er meine Stimme vor seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Die Erde bebte und wankte, die Grundfesten des Himmels bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher und er schwebte auf den Fittichen des Windes. Aus dem Glanz vor ihm brach hervor flammendes Feuer. Der Herr donnerte vom Himmel und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus den großen Wassern. Er führte mich heraus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Deutlicher können wir es nicht mehr beschreiben. Hier vermengt sich die Größe, die gewaltige Größe Gottes mit unserem Vertrauen zu ihm. Und das ist Gottes Furcht. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, unseren Gott gut zu kennen. Und Gottes Erkenntnis ist eine geistliche Fähigkeit. Das lernen wir nicht, indem wir viele Bücher lesen. Das lernen wir im Leben, im einfachen Leben mit Gott. David hat einfach so jeden Tag mit Gott gelebt. Und das war das Ergebnis, dass er so Gott so kennengelernt hat. Wenn wir Jesus in unser Leben einbeziehen, Tag für Tag in unser Eheleben, dann werden wir Gott richtig kennenlernen. Dann öffnen sich die Augen für ihn. Liebe Ehepaare, wie ist es bestellt um unsere Ehen? Wie beziehen wir Gott ein in unser Eheleben? Haben wir ein Dach über unserem Ehehaus? Ich habe heute viel gesprochen, ich weiß es, und auch schnell gesprochen. Was bleibt uns im Gedächtnis? Eigentlich ist das die einfachste Gliederung, die ich je in meiner Predigt hatte. Gottesfurcht, Gottesfurcht, Gottesfurcht. Gottesfurcht soll unser Fundament und unsere Sicherheit und Beständigkeit sein. Gottesfurcht erfüllt unser Haus mit tiefer Liebe, mit wundervoller Treue und echter Vergebung. Und Gottesfurcht weckt in uns ein tiefes Vertrauen und Zuversicht zu Gott. Wie sehr wünsche ich, dass wir unsere Ehen mit diesem Baustoff aufbauen. Amen.